Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Wenn ein US-Präsident über Ausstellungstexte und Tonalität von Ausstellungen mitbestimmen will, kann man das nicht unbedingt als Fortschritt bezeichnen. Vorausgesetzt, man betrachtet Kunst und Meinungsfreiheit als ein erstrebenswertes Ziel. Die Philosophin Rahel Yeggi hat sich mit dem Phänomen von Fortschritt und Regression beschäftigt. Was sie darunter versteht, dazu später mehr. Zunächst einmal aber kommen wir zu den gerade erwähnten Ausstellungstexten zurück. Denn kurz vor der großen Schaltrunde zum Alaska-Gipfel gab Trump gerade bekannt, dass sich die Kultur und Kunst in den USA auf weitere politische Einflussnahme der Regierung vorbereiten muss. Dazu hat der US-Präsident per Dekret bekannt gegeben, dass er die Museen, und damit sind wohl Museen als Institutionen in ihrer Gesamtheit gemeint, künftig engmaschiger kontrollieren möchte. Ein entsprechender Brief wurde dazu von der US-Regierung an die Smithsonian Institution verschickt. Die Einrichtung betreibt in Washington D.C. mehrere Museen. Frage an Doris Simon in Washington. Worauf genau will die US-Regierung unter Trump die Museen denn genau prüfen lassen? Ist dazu Näheres bekannt?
Also es geht um eine, Zitat, umfassende interne Überprüfung. Und die Smithsonian-Museen sind nicht irgendwelche Museen. Die sind in Washington entlang der Mall, der zentralen Grünfläche zwischen Kongress und Lincoln Memorial, sozusagen das Schaufenster für US-Kultur, Museen, Forschung. Die sind gratis. Und wer nach Washington kommt, und viele Amerikaner versuchen wenigstens einmal in ihrem Leben die Hauptstadt zu besuchen und oft ihre Kinder mitzubringen, die gehen alle in die Smithsonian. Und praktisch gesagt geht's in dem Brief darum, die Museen auf Präsident Trumps Kurs in puncto Kultur und Geschichte zu bringen, und zwar im Vorfeld der Feierlichkeiten zum 250-jährigen Bestehen der Vereinigten Staaten. Da heißt es in dem Brief nämlich, die Vorgaben des Präsidenten müssten umgesetzt werden, spaltende und parteiische Narrative entfernt und das Vertrauen in unsere gemeinsamen kulturellen Institutionen wiederhergestellt werden. Praktisch bedeutet es, dass dieser Prozess alles analysieren soll, von Ausstellungstexten, Social-Media-Inhalten bis hin zu kuratorischen Abläufen und der Ausstellungsplanung. Und in dem Schreiben des Weißen Hauses wird auch detailliert aufgelistet, welche Unterlagen die Museen einreichen müssen zur Prüfung. Dazu gehören auch Dokumentationen über Fördermittel, dazu gehören Inventarlisten der ständigen Sammlungen und die üblichen Umfragen an Besucher, die es dort in den Museen gibt. Und es gibt einen Zeitplan, und zwar mit Zielen ganz genau für 30, 75 und 120 Tage.
Ja, ist gar nicht so viel Zeit. 8 Museen sollen nun erstmal überprüft werden, darunter die Nationalmuseen für amerikanische Geschichte und für afroamerikanische Geschichte und Kultur, sowie das Nationalmuseum, das sich der Geschichte der indigenen Völker auf US-Gebiet widmet. Geht es Trump also darum, das Geschichtsbild der USA komplett umzuschreiben? Sie erwähnten ja gerade schon die im kommenden Jahr anstehenden Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten.
Der Brief an diese 8 Museen, und wie gesagt, es sind erstmal nur die 8, der lässt gar keinen anderen Schluss zu. Da heißt es nämlich, die Museen sollen innerhalb von 120 Tagen damit beginnen, inhaltliche Korrekturen vorzunehmen, wo nötig, ne? Und auf Schildern, Wandtexten, Displays und anderen Materialien historisch korrekte, das ist ein Zitat aus diesem Brief des Weißen Hauses, und konstruktive, auch ein Zitat, Beschreibungen zu ersetzen. Und man sollte auch gucken, wer diesen Brief unterschrieben hat. Einer der 3 Mitarbeitenden da im Weißen Haus ist Russell Vaux. Und Russell Vaux ist eine der treibenden Kräfte gewesen von Project 2025. Das ist die Blaupause konservativer und rechter Kreise gewesen für Trumps zweite Amtszeit. Und die hat Vaux als Präsident des Center for Renewing America entscheidend mitgestaltet. Also hier geht es genau um diese Anpassung auf die Sichtweise sehr konservativer amerikanischer Kreise in Sachen Kultur und Geschichte.
Und es ist ja nicht die erste Order von Trump, die sich an Kultureinrichtungen richtet. Anfang des Monats wurde dem Smithsonian Museum für US-amerikanische Geschichte angeordnet, seine Ausstellungstexte abzumildern. Das tat es dann auch, weil es sich hier auch um keine private Einrichtung handelt, sondern mit zu 62% vom Kongress finanziert wird. Um nur ein Beispiel zu nennen, wie groß ist der Widerstand der Museen heute gegen die neueste Bekanntmachung? Oder erleben wir da gerade auch einige Fälle von Selbstzensur?
Also es gibt relativ wenig Reaktion. Das Smithsonian hat erklärt in der Stellungnahme, die Arbeit in seinen Institutionen basiere auf wissenschaftlicher Exzellenz, gründlicher Forschung und einer korrekten, faktenbasierten Darstellung der Geschichte. Man werde weiterhin konstruktiv mit dem Weißen Haus zusammenarbeiten, mit dem Kongress, dem Aufsichtsgremium. Und Sie sagten es schon, das Smithsonian ist eigentlich eine unabhängige Trust-Einrichtung, aber wie gesagt, es gibt durchaus Einfluss der Regierung und des Kongresses. Man muss aber auch sagen, das Smithsonian hat zum Beispiel anders reagiert, als man annehmen könnte unter all diesen Umständen. Als das Weiße Haus die Direktorin der National Portrait Gallery im Frühjahr feuern wollte, da hat das Smithsonian klargestellt, dass Personalentscheidungen beim Board liegen und der US-Präsident dafür keine formale Zuständigkeit hat. Gleichzeitig gibt es diesen Fall, der Wellen geschlagen hat hier im National Museum of American History. Da waren Hinweise auf die beiden Amtsenthebungsverfahren Trumps während seiner ersten Amtszeit auf einmal verschwunden aus der Ausstellung. Dann hat das Smithsonian erklärt, es geht um eine Renovierung. Und als das Schild dann wieder da war, da waren die Informationen zu den Amtsenthebungsverfahren durch Worte wie angeblich ergänzt und dann nach unten verschoben. Und eine frühere Formulierung über Trumps wiederholte Lüge, wer die Wahl 2020 gewonnen hat, die war entfernt.
Eine kurze Frage noch mit der Bitte um kurze Antwort. Haben wir es hier mit einem regelrechten Kulturkampf zu tun? Was meinen Sie?
Ja, wenn man das Wort benutzen will, ja. Ich meine, schon das Dekret von Trump im März über die, Zitat, Wiederherstellung von Wahrheit und Vernunft in der amerikanischen Geschichte lässt keinen Zweifel daran, wohin es geht. Und da können die noch so oft sagen, diese Überprüfung der Museen jetzt sei konstruktiv und kooperativ. Die Museen sollen auf Trumps Kurs gebracht werden.
Die US-Regierung lässt wichtige Museen auf Inhalte überprüfen. Einschätzungen dazu waren das von Doris Simon. Vielen Dank. Dass Museen zumindest in demokratischen Staaten gesellschaftliche Orte sind, die sich auch als Gegenwelten zur Wirklichkeit verstehen, mit all ihren Widersprüchen und auch utopischen Konzepten, das zeigt eine Ausstellung auf der Insel Föhr, die sich dem Midsommer in der Malerei zwischen 1880 und 1920 widmet. Zu dieser Zeit erlebte die Kunst in Skandinavien eine Hochphase mit neuen künstlerischen Genres wie dem der Freilichtmalerei, mit Motiven, die sich an der Wirklichkeit orientieren, mit einer dennoch subjektiven Wahrnehmung erlebter Zeit. Nikolaus Bernau hat die Ausstellung gesehen.
Es ist die Zeit der weißen Nächte im Norden Europas, der Midsommerfeiern, des langen Zusammenbleibens. Das rührige Museum Kunst der Westküste in Alkersum auf Föhr nimmt sie zum Anlass für seine neueste Ausstellung Midsommer. Und ließ erst einmal die friesisch-deutsche Sängerin und Theatermacherin Synje Norland diese Stimmung beschwören. Denn Midsommer im Norden, das ist etwas ganz Besonderes. Direktorin Ulrike Wolf-Thomsen.
Midsommer spielt in den nordeuropäischen Ländern eine ganz große Rolle, weil es auch ein identitätsstiftendes und ja nationalromantisches Element ist und dieses prägend auch in dieser Malerei gewesen.
Die Auswahl im Museum Kunst der Westküste kann man nun getrost als Sensation bezeichnen. Da sind etwa einige Frühwerke Edvard Munchs zu sehen, noch nicht von der symbolistischen Melancholie geprägt, die den Norweger weltberühmt machen sollte, eher naturalistisch getupfte Skizzen. Oder der dramatische Sonnenuntergang des bisher nur expertenbekannten Finnen Viktor Westerholm. Möglich ist das, weil das Museum Kunst der Westküste erstmals die private Kunstsammlung der Familie Fielmann für sich nutzen konnte, die neben Malern aus Dänemark, Norwegen und Deutschland auch solche aus Schweden und Finnland enthält. Auch ihr Schwerpunkt liegt aber in der Zeit um 1900. Doch woher kommt das Interesse für den Norden? Bernd Darell war früher Generaldirektor des Stockholmer Nationalmuseums. Er leitet seit einigen Jahren die Sammlung Vielmann.
Ganz natürlich, wenn man in Schleswig-Holstein geboren ist und wohnt, so Dänemark ist ganz in den Nachbarn. Mhm. Und dann zuerst Skagen und dann schwedische und norwegische und finnische Maler.
Alle diese Maler haben ihre Ausbildung erst an Kunstschulen in Norwegen und Finnland oder den Kunstakademien in Stockholm und Kopenhagen gemacht, gingen dann nach Paris, dem Zentrum der Kunst um 1900, schlechthin. Hier arbeiteten sie eng zusammen. Gerade der Finne Albert Edelfelt, in der Ausstellung vertreten, mit einem für diesen Naturalisten eher untypischen, hochgefühligen, symbolistischen Bild eines Jungen, der von einer Seejungfer ins Wasser gelockt wird, war berühmt dafür, die Skandinavier und Finnen zusammenzubinden. Und doch, es gibt auch Unterschiede, meint Bernd Arell.
Was sage ich so mit der Natur und Natur in Norwegen und Schweden und Dänemark und Finnland, das ist ganz anderes. So ich sage so romantische Natur. Die Finnen, die sind so ganz dunkel und traurig oder so und die Dänen, die sind voll von Sonne und Licht.
Das sind geläufige Klischees. Und wer in dieser Ausstellung das sehr düstere Midsommerbild des Schweden Prinz Eugen mit der heiteren Aussicht auf den Ruovesi-See des Finnen Akseli Gallen-Kallela vergleicht, könnte meinen, es sind falsche Klischees. Andererseits sind da die melancholischen Werke etwa der Finnin Helene Schärfbeck, die in New York Ende des Jahres eine Riesenausstellung gehalten wird, oder Greuer und Anna Ankers Bilder, die Lichtsehnsucht im dänischen Bildern bestätigen. Kurz, eine großartige Ausstellung, die Lust auf mehr Norden und mehr Midsommer in der Kunst macht und zugleich hochaktuell ist. Denn in all diesen Werken geht es nicht nur um die Natur, sondern um die Behauptung der Freiheiten der jeweiligen Länder, die sich durch die gemalte Nähe zur Natur zeigte.
Die Behauptung der Freiheit, zum Ausdruck gebracht in der Ausstellung Midsommer. Zu sehen im Museum Kunst der Westküste in Alkersum auf Föhr. Nikolaus Bernau war für uns dort. Und von der Freiheit zum Fortschritt.
Vorwärts oder rückwärts? Wohin bewegen wir uns?
Für die Philosophen der Aufklärung war Fortschritt kein einheitlich definiertes Konzept. Damals hatten moralische oder geistige Kategorien Priorität. In der zeitgenössischen Philosophie ist der Fortschrittsbegriff kein einheitlicher Begriff mehr. Vielmehr stehen verschiedene Konzepte nebeneinander, die ergründen wollen, was unter Fortschritt in unserer Gegenwart noch zu verstehen ist. Demnach ist Fortschritt kein vorgezeichneter Weg. Dafür ist die Welt so unübersichtlich geworden. Die Philosophin Rahel Jeggi hat vor 2 Jahren ihr Buch Fortschritt und Regression geschrieben. Und ich habe sie vor der Sendung innerhalb unserer Sommerreihe gefragt, möchten Sie mit dieser Veröffentlichung den Fortschritt, so wie Sie ihn definieren, gegen den Stillstand und das Rückwärtsgewandte verteidigen?
Also natürlich würde man immer gerne den Fortschritt gegen den Stillstand oder gegen die regressive Krise verteidigen. Im Fall so einer Buchveröffentlichung geht es ja aber zunächst mal darum, sich überhaupt über das Motiv des Fortschritts, das Narrativ des Fortschritts, des Kriteriums, das der Fortschritt sein kann, wenn man gesellschaftliche Entwicklungen beurteilt, sich dessen zu vergewissern. Und das wollte ich verteidigen. Wenn das im Ende auch dazu beiträgt, die Regression zu stoppen, wäre das sehr schön. Aber da will ich nicht so vermessen sein.
Das heißt, Sie verstehen den Fortschritt nicht als einen stetigen, festen Begriff, sondern als etwas Fluides? Höre ich das da so raus?
Nein, der Begriff scheint mir schon fest. Oder ich habe mich auch bemüht, mir Gedanken darüber zu machen, wie man eigentlich Fortschritt verstehen kann. Also meine These ist, Fortschritt ist ein sich anreichernder Erfahrungsprozess. Fortschritt bemisst sich nicht daran, ein schon feststehendes und von uns schon genau zu beschreibendes Ziel zu erreichen. Also die Idee ist eigentlich, dass wir auf die Bewegung des Fortschritts, auf den Prozess selber gucken und hier Unterscheidungen zwischen fortschrittlichen und regressiven Prozessen treffen können.
Das heißt also, Fortschritt manifestiert sich dann, wenn zu sehen ist, dass jemand oder auch eine Gesellschaft flexibel bleibt, in Bewegung bleibt, vielleicht auch lernfähig bleibt und sich dadurch eine gewisse Kompetenz erwirbt, um Probleme zu lösen?
Fortschritt ist, wenn eine Gesellschaft lernfähig oder erfahrungsfähig ist, ja.
Das heißt also, Fortschritt ist die Summe eines vorhergegangenen Prozesses und damit nichts, was linear festgeschrieben ist oder passiert.
Linear festgeschrieben ist es eben deshalb nicht, weil man in einem solchen Problemlösungsprozess ja gar nicht wissen kann, wie das Ende, wie die Problemlösung aussehen wird. Da gibt es jeweils eine Vielzahl von Möglichkeiten. Es gibt auch eine Vielzahl von Möglichkeiten, gesellschaftliche Krisen zu überwinden. Und wir befinden uns ja gerade in einer Zeit, wo man immer wieder sagt, wir sind in multiplen Krisen. Und die Fortschrittlichkeit einer solchen Bewegung von Krisenüberwindung zeigt sich tatsächlich daran, ob hier gelernt wird, ob hier Erfahrungen, ob eine Erfahrungsoffenheit besteht, die es überhaupt ermöglicht, Krisen als solche wahrzunehmen, im Gegensatz zu dem, was ich Erfahrungsblockaden nenne, und zwar systematische Erfahrungsblockaden, die eben bereits die Ressourcen der Krisenüberwindung im Grunde vernichten.
Und die Blockaden entstehen dadurch, dass man verharrt stehen bleiben will?
Ach, das Stehenbleiben scheint mir gar nicht immer das größte Problem. Das gibt es natürlich auch. Ja? Also es gibt natürlich das sozusagen ein Stehenbleiben, das deshalb stehen bleibt, weil man sich vor einer drängenden Realität die Bewegung nötig machen würde, versperrt. Ja? Also man könnte sagen, in Bezug auf die Klimakrise, in Bezug auf vielfältige ökologische Fragen sind unsere Gesellschaften sehr lange quasi so in einem Bann der Stillstellung verfallen. Also Stillstand per se ist nicht das Problem. Manchmal kann auch die Dynamik oder ein rastloses Weitermachen ohne die Einsicht darin, dass genau dieses Weitermachen in die Katastrophe führt, kann ja genauso schlimm sein.
Das Verständnis von Fortschritt, so wie Sie es verstehen, das war ja jahrhundertelang ein ganz anderes und in Verstrickungen, also ideologische Verstrickungen geraten, etwa im Kolonialismus mit seiner eurozentristischen Ideologie. Wie weit ist die Philosophie denn bisher damit vorangekommen, den Fortschrittsbegriff von diesen Verstrickungen zu befreien?
Mein Fortschrittsverständnis versucht eigentlich gerade das zu überwinden und ein Modell zu entwickeln, das eben gerade nicht den einen linearen Fortschritt, die eine vorgegebene Stufenfolge der Entwicklung und alle diejenigen, die diese Entwicklung nicht durchmachen, die werden, wie Chakrabarti sagt, ins Wartezimmer der Weltgeschichte verbannt. Von denen nimmt man an, dass sie eben noch nicht so weit sind, noch nicht reif genug sind, diesen Prozess noch nicht vollzogen haben. Und versucht entsprechend Fortschritt als das Klassenziel der gesamten Menschheit in einer ganz bestimmten, mit ganz bestimmten vorgegebenen Inhalten vorzugeben. Das ist genau das, was man, glaube ich, mit der Umstellung des Fortschrittsbegriffs, die ich vornehme, dass ich nämlich Fortschritt als Prozess oder sozusagen die Fortschrittlichkeit eines Wandels zum Besseren als Kriterium verwende, aber nicht sage, es sind diese und jene Inhalte, diese und jene Gehalte, die ihr alle erreichen müsst. Alle Gesellschaften müssen auf diesen oder jenen technologischen Stand kommen. Alle müssen diese oder jene soziale Organisationsform haben. Ja, das wäre ja sozusagen die kolonialistische und die können wir in so vielen Spuren ja immer noch nachverfolgen, wie sozusagen die Geringschätzung anderer Lebensformen. Aber es steckt eben schon ein Fehler im Fortschrittsdenken drin. Also das Fortschrittsdenken als eines oder den Fortschritt als etwas aufzufassen, was nach genau einem bestimmten Entwicklungsmodell sich vollzieht, ist schon der Fehler. Wir selber sind nicht fortschrittlich, sondern regressiv, genau in dem Maße, in dem wir gewissermaßen diesen Anfechtungen die Konsequenzen aus bestimmten für fortschrittlich gehaltenen gesellschaftlichen Entwicklungen sind, uns vor denen verschließen. Ja, das ist Regression. Also den Klimawandel nicht zu sehen oder sogar zu verhindern, dass er gesehen, diskutiert und darin etwas verändert werden kann, das ist regressiv.
Und das macht uns vielleicht auch bei der Bewältigung der derzeitigen Krisen zu schaffen, dass wir eben unter Fortschritt etwas nicht Prozesshaftes verstehen und uns dadurch auch Handlungsräume und Lernräume verloren gehen?
Ja, das denke ich schon, weil es uns dadurch schwerfällt, die Gründe für die Erfahrungsblockaden, die es da gibt, die ja nicht einfach in den Einzelnen liegen, ja, dass die Einzelnen irgendwie psychisch nicht so verfasst sind, dass sie bestimmte Dinge wahrhaben wollen, sondern die ja durchaus in gesellschaftlichen Strukturen, in einer Dynamik des Wirtschaftens beispielsweise, die zu sozialer Ungleichheit, aber eben auch zur Ausbeutung der Natur führt. Alle diese Dinge sind ja sozusagen strukturelle Gründe dafür und auch Dinge, auf die man mit diesem Blick eigentlich gucken müsste, um zu sehen, was müssen wir eigentlich an unserer Lebens- und Wirtschaftsweise verändern, damit diese angemessen, demokratisch, gerecht, nachhaltig, wie auch immer ist.
Ich weiß, Sie sind Philosophin, aber mal so gefragt, was macht das mit Ihnen, wenn Sie miterleben als Zuschauende, ja zumindest, wie mögliche Räume nicht genutzt werden, sondern sogar zerstört werden, in denen man die Möglichkeit hätte, den Fortschritt zu wagen, sozusagen?
Was macht das mit mir? Also ich, natürlich ist das etwas, was zu ganz großer Besorgnis Anlass gibt. Ja, das ist die Räume, in denen die Art von gesellschaftlichen, ja auch immer Experimentierfeldern, die überhaupt zu Fortschritt führen können, wenn die geschlossen werden, dann gibt das zur Sorge im Grunde auch über diejenigen Gruppen, die das gerade betrifft, hinaus Anlass.
Das heißt, die Gesellschaft ist im Moment nicht bereit für Fortschritt und umso wichtiger ist es, in Bewegung zu bleiben, um das Prozesshafte zu ermöglichen. Also kein dauerhafter Rückzug in Nischen.
Kein dauerhafter Rückzug in Nischen. Denn ich glaube, so verständlich das ist, dass man das dann manchmal tun möchte oder man keinen anderen Ausweg sieht, aber das wird letztendlich auch die Existenz der Nischen bedrohen. Ob die Gesellschaft nicht bereit ist zum Fortschritt, das würde ich, wer ist schon die Gesellschaft? Es sind ja ganz unterschiedliche Gruppen und es gibt sehr viele Gruppen und Bewegungen, die sehr wohl sozusagen fast unermüdlich daran arbeiten, Fortschritte zu erzielen. Die Frage ist eben, wie gesellschaftlich durchlässig oder wie durchlässig die bestimmenden Teile einer Gesellschaft für solche Ideen, Prozesse und hier zum Teil auch wirklich schon gelebte andere Praktiken sind.
Fortschritt als ein Lernprozess. Die Philosophin Rahel Yeggi mit einem gedanklichen Parcours zu Stillstand, Regression und Weiterkommen. Für den Deutschen Radiopreis 2025 stehen die Finalisten fest. Auch der Deutschlandfunk ist nominiert. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Nicole Strecker.
Ja, in der Kategorie Beste Sendung hat die Hörspieladaption 1001 Nacht eine Chance. In der Kategorie Bester Moderator Corbinian Frenzel, der die Sendung Studio 9 Der Tag mit präsentiert. Und als bester Newcomer wurde Christopher Weingart nominiert für seinen Doku-Zweiteiler Trump gegen die Wissenschaft. Jetzt muss eine Fachjury des Grimme-Instituts entscheiden. Mitte September werden dann die Gewinner bekannt gegeben. Sagt man Hohenzollern, denkt man Streit. Jedenfalls die letzten 100 Jahre lang. Jetzt ist die Ära der Zwietracht über die Kunstschätze der Hohenzollern aber offenbar beendet. Das Anfang Mai ausgehandelte Stiftungsmodell, bei dem die Kunstschätze sowohl von öffentlicher Hand wie von den Hohenzollern verwaltet werden, ist nun rechtskräftig. Und damit ist wohl auch sichergestellt, dass die Kunstobjekte in Museen öffentlich präsentiert werden können. Von Hollywood wird der US-Präsident ja bekanntlich nicht besonders geschätzt und einer der lautesten Trump-Kritiker ist Late-Night-Star-Moderator Jimmy Kimmel. Es sei noch schlimmer gekommen als erwartet.
As bad as you thought it was gonna be, it's so much worse,
sagte Kimmel in einem Podcast-Gespräch mit Sarah Silverman. Und er sei so entsetzt über die seiner Meinung nach faschistischen Maßnahmen der Regierung, dass er jetzt auch die italienische Staatsbürgerschaft angenommen hat. Trump hatte nach der Absetzung von Stephen Colberts Late Show ja bereits gedroht, Kimmel sei der Nächste. Jetzt zieht Jimmy Kimmel offenbar auch einen Umzug nach Europa in Erwägung. Die israelische Soziologin Eva Illouz findet es durchaus vereinbar, Kritik an Israel zu üben, zugleich aber auch gegen den Antisemitismus zu kämpfen. Eine Haltung, die viele nachvollziehbar finden. Ihr griechischer Verlag sieht das nun aber anders und hat beschlossen, die Bücher der prominenten Autorin aus dem Programm zu nehmen. Als Zeichen der Solidarität mit dem palästinensischen Volk, wie es heißt. Eine Verurteilung von links also für eine einstige Vorzeigeikone der linken Theorie. Und wohl ein weiteres Symptom für die tiefe Spaltung bei diesem Thema. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ist offenbar ähnlich meinungsfreudig wie Trump. Quasi täglich gibt es Statements von ihm zu vermelden. Aktuell vergleicht er die Linkspartei mit der AfD. Es gebe zwar schon einen kategorialen Unterschied, aber beide seien schlecht für Deutschland, findet er. Die Linkspartei sei direkte Rechtsnachfolgerin der SED und damit eine Partei der Mauerbauer und Folterknechte in der DDR, so Weimer. Und zum Gendern hat er sich auch wieder geäußert. Nach seinem Verbot des Genderns in seiner eigenen Behörde beruhigt er jetzt andere Institutionen, die von seinem Ministerium finanziell abhängig sind. Er würde es Museen, Stiftungen und Rundfunkhäusern zwar sehr empfehlen, aufs Gendern zu verzichten, wer sich aber an seine Empfehlung nicht hält, habe keine Förderkürzung zu befürchten.
Die Kulturmeldungen von und mit Nicole Strecker. Israel setzt die Angriffe auf Gazastadt fort und Selenskyj in Berlin. Dazu mehr in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Für Kultur heute war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Abend.